Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Ja, so langsam ist sie wieder vorbei, die Urlaubszeit. In ganz Deutschland gehen die Sommerferien dem Ende entgegen. Das bedeutet keine Ferien mehr und sportliche Großereignisse wie Fußball-EM, Olympische Spiele und, ist im Prinzip auch alles durch. Aber wenn man jetzt so durch die Supermärkte geht, da stehen schon wieder Lebkuchen und Nikoläuse, unglaublich. Manon, bist du denn wieder bereit für den Arbeitsalltag?
Hallo Marc, ich bin wieder voll im Arbeits- und Alltagsmodus drin. Der Urlaub liegt ja tatsächlich schon etwas länger zurück. Und es ist wirklich, wie du sagst, also bei uns ist es so, nach dem Sommer, da fangen die Vorbereitungen gefühlt an für die grüne Woche im Januar dann. Und da ist man dann auch gedanklich schon fast bei Weihnachten. Aber trotzdem, also mit den Lebkuchen und Nikoläusen ab September kann ich mich dann doch noch nicht so ganz anfreunden. Aber gut, einige brauchen das dann in dieser Jahreszeit auch schon. Sonst würde es ja noch nicht im Supermarkt stehen.
Ja, bei Lebkuchen muss ich sagen, da greife ich tatsächlich manchmal schon im September oder so mal zu, so vereinzelt. Also jetzt nicht so häufig, aber ich esse ja dann doch immer mal wieder Süßigkeiten und Lebkuchen gehören tatsächlich dazu. Naja gut, okay, sehr schön. Ja, der Alltag, der hat uns jetzt so langsam jedenfalls wieder. Allerdings, Alltag ist jetzt nicht für alle immer nur positiv, denn es gibt ja auch Menschen, die vielleicht im Alltag auch öfter irgendwelchen Anfeindungen oder sogar Diffamierungen ausgesetzt sind. Und das einfach nur, weil sie in Sachen Gewicht vielleicht nicht so ganz den üblichen Normen entsprechen. In der heutigen Folge von Ernährung Plus geht es nämlich um Gewichtsdiskriminierung. Was das für Betroffene ganz genau bedeutet, darüber möchten wir mit unserer heutigen Expertin Marion Rungfriebe vom Adipositas-Verband sprechen.
Marion Rungfriebe ist selbst Betroffene und leidet schon seit ihrer Kindheit an der Krankheit Adipositas. Seit mehreren Jahren beschäftigt sie sich mit dem Krankheitsbild der Adipositas. Aufklärung über die Krankheit ist ihr daher besonders wichtig. Darüber hinaus engagiert sich Frau Rungfriebe ehrenamtlich, um über die Missstände, die Betroffene erfahren, aufzuklären. Sie leitet verschiedene Adipositas-Selbsthilfegruppen und ist zweite Vorsitzende im Adipositas-Verband Deutschland. Sie arbeitet für und mit Betroffenen, hilft bei der Gründung neuer Selbsthilfegruppen und leitet Seminare für angehende Selbsthilfegruppen-Moderatoren.
Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf.
Ja, wir uns auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Rungfriebe. Zunächst einmal zur Einordnung. Ab wann sprechen wir denn eigentlich von Übergewicht? Ab wann von Adipositas?
Also der BMI, der Body Mass Index, spricht ab BMI 25 von einem Übergewicht oder Mehrgewicht. Geht bis 29,9, ab BMI 30 spricht man dann ganz offiziell von Adipositas, wobei hier noch einmal die Grade unterteilt werden in Grad 1, 2 und 3, also ein Schweregrad nochmal der Adipositas.
Jetzt sind das ja erstmal nur Zahlen der BMI. Wie präzise kann denn dieses Tool zur Einordnung tatsächlich sein? Weil man muss ja auch bedenken, es gibt sehr kleine Menschen, es gibt sehr große Menschen. Also wie genau ist das tatsächlich und was fühlen die Menschen, wenn sie dann die Diagnose bekommen, dass sie aufgrund einer Zahl als adipös gelten?
Ja, also für mich hat der BMI eigentlich gar keine große Aussagekraft. Wie jetzt schon erwähnt wurde, ist es tatsächlich nur Gewicht und Größe, das berücksichtigt wird. Aber Faktoren wie Geschlecht oder Ethnie oder auch körperliche Aktivitäten, all das wird gar nicht mit einberechnet. Die individuelle Zusammensetzung der Körpermaße wie Knochen, Muskeln oder Fettverteilung, die bleiben komplett außen vor. Ich habe hier immer so ein schönes Beispiel von einem sehr durchtrainierten Sportler, der einen hohen Muskelanteil hat. Und Muskeln sind ja schwerer als Fettgewebe. Und wenn wir jetzt ganz stark von dieser Berechnung ausgehen, dann hat dieser Sportler ein sehr hohes BMI. Also er wäre in dem Moment übergewichtig oder sogar adipös. Was dann natürlich nicht stimmt. Im Grunde geht es natürlich dem Sportler mit dem hohen BMI dann sehr viel besser. Er ist gesünder. Die Lebenserwartung ist wahrscheinlich auch sehr viel höher, wie ja eigentlich bei einem Sportmuffel, der einen niedrigen BMI hat. Also kurz gesagt, BMI ist für mich nicht präzise. Und bei der Diagnose, jeder weiß eigentlich, der betroffen ist, er ist zu dick oder hat zu viel an Gewicht. Adipositas ist auch oft auch ein Begriff, aber wenn die Betroffenen das lesen, ist es nochmal so richtig ein Schock. Und wenn sie nach Hause kommen, dann googelt der ein oder andere auch mal und dann kommt raus, ja, was ist denn Adipositas denn überhaupt? Fettleibigkeit oder Fettsucht. Und was bedeutet eigentlich eine Fettsucht? Man ist süchtig nach Fett. Also auch diese Begriffe stimmen nicht. Und da ist der ein oder andere sehr geschockt über diese Diagnose.
Und vor allem, wenn man dann eben auch noch vielleicht rausgeht oder man hat ja wahrscheinlich dann, wenn man die Diagnose bekommt, hier und da auch schon irgendwelche Diskriminierungen oder teilweise Diffamierungen wahrscheinlich im Vorfeld erfahren. Was ist denn eigentlich die Gewichtsdiskriminierung und wo beginnt sie?
Ist ganz schwierig. Adipositas ist eine chronische Krankheit, aber sie ist sichtbar. Und sobald diese Krankheit sichtbar ist, also alleine durch das Aussehen, durch das Erscheinungsbild, die Körperform überhaupt, wird man eigentlich schon diskriminiert. Sei es einfach nur mit Blicken oder es wird mit dem Finger auf einen gezeigt oder ungebetene Ratschläge. Immer wieder war ich draußen und bekam von wildfremden Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, ungebetene Ratschläge. Ach, das müsste man doch jetzt nicht essen. Es tut doch auch was anderes, wie jetzt beim Bäcker was zu kaufen. Oder die Rolltreppe ist kaputt. Tut uns ja gut, wenn wir Treppen laufen. Also das ist schon eine Diskriminierung, die man ständig erfährt. Einfach nur durch das Aussehen. Und dann wird schon daraus eben das gezogen für den Menschen, der das sieht. Ach, da ist jemand dumm und faul, die sollte sich einfach mal mehr bewegen und weniger essen, dann hätte sie das im Griff. Und das zieht sich wirklich durch das komplette Leben. Das geht in der Kindheit los, wenn die Adipositas da schon sichtbar ist. Es geht Alltag, Beruf, Familie, Freundschaft, die sozialen Aktivitäten. Alles wird mit einbezogen.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, es fängt eigentlich schon in der Kindheit an. Ich habe das Gefühl, wenn ich so das Kita-Leben betrachte, in der Kita ist dieses Bewusstsein noch nicht da. Da spielen die Kinder miteinander, sie fühlen sich alle gleich. Es fängt so ab dem Grundschulalter wahrscheinlich an. Ist das eine richtige Wahrnehmung und was würden Sie sagen? Also Sie haben ja gerade gesagt, eigentlich findet es überall statt, aber gibt es bestimmte Lebensbereiche, wo man es am deutlichsten spürt als Betroffene?
Nein, es ist überall deutlich. Es ist tatsächlich überall deutlich, egal was man tut und macht. Es kommen da Vermeidungshandlungen auch auf. Und es wird auch tatsächlich schon im Kindergarten oder in der Schule. Die Kinder wissen, sie sind anders als andere Kinder. Sie wissen aber nicht, warum sie anders sind. Aber sie wissen ganz schnell, sie sind falsch. Sie werden vielleicht in eine andere Gruppe geschickt im Kindergarten, wo es heißt, ne, die können nicht so mitmachen, die sollen mal hier spielen. Und schon ist eigentlich der Weg für diese Kinder aufgezeigt, dass sie einfach schon hier in eine Depression gehen. Wenn ich mit den betroffenen Kindern spreche, die oder auch von der Schule, die sagen dann auch ganz oft, ich bin so froh, wenn Schule aus ist, dann kann ich nach Hause und kann endlich mal an diesem Tag etwas essen. Also auch hier sind schon Beschimpfungen auf dem Schulhof. Jetzt isst doch das nicht, musst du schon wieder essen. Geh mal in die Ecke, wir wollen nicht mit dir spielen. Oder im Sport auch. Der Leistungsdruck, bist du immer noch nicht im Ziel. Anstatt hier schon Bewegung zu fordern und Muskelaufbau, das so viel mehr bringt wie der Drill, als erstes in einem Ziel zu sein.
Und was macht das denn so grundsätzlich mit den Betroffenen? Sie haben jetzt gesagt, es kann in die Depressionen führen. Man fühlt sich doch so ein bisschen als Außenseiter dann wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also vom Kindergarten, von der Schule, natürlich fühlen sich die Kinder schon als Außenseiter. Dann haben wir Sportgruppe, die nennen sich für die Kinder Moby Dick. Ganz furchtbar, warum schickt man diese Kinder in Moby Dick-Unterricht oder in Schwimmkurs und so weiter? Aber auch für Erwachsene dann, man geht nicht mehr gerne raus. Noch nicht mal zum Arzt. Man versucht vielleicht, jemand von der Familie zum Arzt zu schicken. Es ist die Diskriminierung auf der Arbeit. Viele definieren sich auch über die Arbeit. Und wenn das dann nicht mehr so klappt, das Selbstwertgefühl, das wird ganz schwach. Es nimmt immer mehr ab. Es sind Verletzungen, die unwahrscheinlich wehtun. Psychische Störungen kommen mit dazu. Depressionen, Ängste. Kompletter sozialer Rückzug. Man will eigentlich gar nicht mehr raus, man will nicht mehr unter Menschen, weil man gar nicht weiß, wen treffe ich denn da? Man überlegt dann ganz lange, wen könnte ich tatsächlich treffen und wie ist derjenige drauf? Macht er jetzt einen Witz über Dicke oder werde ich hier akzeptiert? Oder man muss tatsächlich mal einkaufen gehen. Man überlegt sich schon, was sage ich denn jetzt zur Verkäuferin, weil ich etwas mehr kaufe, vielleicht für meine Familie. Was denkt jetzt die Verkäuferin, wenn ich ein Brötchen mehr kaufe? Und man überlegt sich solche Geschichten wie, dass man zur Verkäuferin so ganz allgemein sagt, ach, ich bekomme ja Besuch, ich nehme heute ein bisschen mehr mit. Einfach nur, um sich im Voraus schon zu entschuldigen, dass man überhaupt etwas kauft.
Das hat ja etwas mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun, was wir voneinander haben und was wir glauben, was Ideale sind. Woher kommen denn diese Ideale? Also haben die Medien etwas damit zu tun, heutzutage auch soziale Medien? Wie kommt das, dass wir so in bestimmten Normen denken und dann andere Menschen entsprechend auch diskriminieren?
Ja, nach wie vor sind schlanke Menschen einfach das Ideal. Schlanke Menschen sind die Norm, so sollten wir sein. Und wenn das einfach dann herausläuft aus diesem Bild und dann ist es schon nicht mehr richtig. Also Werbung, Medien, die erzeugen einen immens hohen Druck, der ständig ausgeübt wird. Wir haben jetzt auch den Druck gemerkt mit der sogenannten Fettwegspritze. Es ist so ein ganz, ganz furchtbares Wort, Fettwegspritze. Für die Betroffenen ist das eine riesengroße Hoffnung, dass sie wieder, dass sie die Spritze als Therapie eben bekommen, das Medikament, und dann auch wieder auf lange Zeit am Leben teilhaben können. Es ist eine Gesundheit für die, nicht einfach, macht es Fett weg oder Fettwegspritze. Es sind Menschen, die ganz einfach wieder mit ihrem Kind im Sandkasten sitzen möchten, die in den Urlaub gehen möchten und so überlege, kann ich dort in einem Hotel auch in eine Dusche einsteigen oder kann ich in diesem Bett schlafen oder wird mir der Arbeitsplatz erhalten bleiben, wenn ich denn überhaupt noch einen habe. Und das wird mir auch in den Medien zu lapidar. Jeder nimmt die Fettwegspritze, weil sie 3 Kilo abnehmen möchte. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz falscher Weg, was Medien hier aufzeigen.
Hat sich denn da vielleicht auch so in Sachen Body Positivity was getan? Also ich sag mal so, in den letzten Jahren ist man ja immer so ein bisschen, dass man auch sagt, ist ja eigentlich egal, solange die Menschen glücklich sind. Oder sagen sie, eigentlich hat sich nicht so viel getan. Es ist eher so ein bisschen, ja, Show-Effekt in Anführungszeichen.
Also ich finde, da hat sich schon einiges getan. Body Positivity ist auch eine ganz tolle Gruppe auch. Wer sich denn mit seinem Gewicht wohlfühlt, soll so bleiben, wie er ist. Auch wir drängen niemanden zu sagen, ihr müsst jetzt unbedingt abnehmen. Wir wissen allerdings, dass Adipositas eine chronische Krankheit ist, die einfach nicht von alleine weggeht. Und wir wissen auch, dass sie begleitet wird von sehr, sehr vielen Begleiterkrankungen. Über 55 Begleiterkrankungen gehen einher. Und irgendwann kommt irgendetwas. Es kann eine Kleinigkeit sein, aber auch eine größere Sache, die man wirklich dann krankheitsbedingt zu der Adipositas dazu bekommt. Und dann sagen wir Body Positivity, okay, aber irgendwann wird es eben krankhaft, es wird chronisch. Und dann brauchen diese Menschen auch Hilfe und dann sollen diese Menschen oder diese Betroffenen auch Hilfe bekommen. Das ist uns ganz wichtig.
Sind Influencer da auch eine praktische Geschichte oder sagen Sie, das ist teilweise auch eher kontraproduktiv?
Nein, das ist auch eine praktische Geschichte. Die informieren ja auch, die gehören ja auch dazu. Und die Menschen müssen ja informiert werden über unsere Krankheit. Und es gibt ja nicht nur Influencer, die Body Positivity, es gibt auch Influencer, die auch sagen, Achtung, irgendwann ist es wirklich krankhaft, irgendwann tut's weh, irgendwann kommen Begleiterkrankungen und dann muss was unternommen werden. Und nein, wir sind nicht dick und faul, wir sind chronisch krank. Also beide gehören eigentlich mit dazu.
Jetzt gibt es ja auch so TV-Sendungen, Reality-Sendungen wie Biggest Loser, die ja dann auch zeigen sollen, also auch wie schwer das ja wirklich ist für die Betroffenen abzunehmen, was alles dahinter steht, was man tun muss. Wie ordnen Sie solche Sendungen ein? Können die den Betroffenen helfen oder sind die eher kontraproduktiv? Und wie ist das bei den Nicht-Betroffenen? Wecken solche Sendungen dann eher Verständnis oder Unverständnis?
Also ich finde, es schafft überhaupt kein Verständnis. Es werden Menschen mit einer chronischen Krankheit vorgeführt. Mit keiner anderen chronischen Krankheit würde man sowas machen, aber hier werden sie tatsächlich vorgeführt und es wird gezeigt, Du wirst nur mal ordentlich gedrillt, man braucht hier nur ein bisschen Wille und du machst mehr Sport und dann nimmst du ab. Adipositas bedeutet aber nicht mehr Sport zu machen und immer weniger zu essen und abzunehmen, sondern der Langzeiteffekt ist ja Gewicht halten. Und wenn diese Menschen, die bei diesem Format mitgemacht haben, nach Hause kommen, ist kein Trainer mehr da. Es ist niemand mehr da, der sagt so, du machst jetzt Sport, ich renne mit dir draußen herum oder ich koche für dich. Die gehen in ihre Familie wieder zurück. Meistens können die das überhaupt nicht mehr einhalten. Und was für mich auch ganz schlimm ist, viele, die mitgemacht haben und dann wieder zu Hause sind und die Zunahme kommt, die ja dann eben auch für jeden wieder sichtbar ist und die Menschen werden auf der Straße erkannt, dass sie angefeindet werden, extrem angefeindet. Oh, bist du nach Hause gegangen, hast du wieder gefressen, sagen wir jetzt wirklich mal, das ist unschöne Wort. Und die gehen nicht mehr raus. Die gehen so zurück in ihr eigenes Leben, die trauen sich gar nicht mehr auf der Straße. Was die dann machen, ist tatsächlich bei uns, bei Adipositas Verband Nachfrage, ihr müsst mir helfen, aber es darf keiner wissen, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Und wenn man jetzt überlegt, in welchem Adipositas-Grad die hier reingehen, bleibt den Menschen gar nichts anderes mehr wie eine Operation. Die wirklich heimlich eine Operation machen, keinen verraten, nur dass sie nicht als Loser dastehen. Und sie werden definitiv, wenn sie wieder zunehmen, eben als Loser beschimpft.
Also schätzen Sie das Ganze eher als mediale Vorführung letztlich ein?
Absolut. Absolut.
Jetzt ist es ja auch oft so, wenn man zum Arzt geht oder so, also Ärztinnen und Ärzte, die schieben ja manchmal auch irgendwie Erkrankungen so ein bisschen auf das Gewicht, wenn man eben übergewichtig ist sozusagen, dann heißt es, naja gut, hat vielleicht damit was zu tun. Aber ist das aus medizinischer Sicht wirklich notwendig, den Betroffenen auch klarzumachen, okay, es hat eben gesundheitliche Risiken oder ist das für sie auch mehr oder weniger eine Form von Gewichtsdiskriminierung?
Also das kommt tatsächlich darauf an, wie ich meinem Arzt oder Behandler gegenübertrete. Manchmal sieht der Arzt natürlich, hier ist Not am Mann, er muss die Adipositas ansprechen, fällt teilweise den Behandlern genauso schwer wie dem Patient, der seinen Arzt ansprechen muss. Da werden wir auch oft gefragt, wie spreche ich den Patienten an? Oder der Patient sagt, wie spreche ich denn meinen Arzt an? Aber ganz, ganz oft ist es tatsächlich so, dass zuerst einmal alles auf das Gewicht geschoben wird. Alles. Also egal, was der Patient hat. In den meisten Fällen ist es, gehen Sie mal nach Hause, nehmen Sie 4 Wochen ab, dann kommen Sie wieder, dann können wir schauen. Also Schmerzen an Stellen, die wirklich nichts mit dem Gewicht zu tun haben. Wir haben auch Behandler, die tatsächlich die Untersuchungen verweigern. Die machen sie einfach nicht. Warum auch immer, vielleicht haben sie manchmal auch nicht die Geräte dazu, denken wir an eine größere Blutdruckmanschette, die hat nicht jeder. Aber dann wird verweigert, anstatt den Betroffenen in ein Adipositas-Zentrum zu schicken oder einen Mitbehandler, der das alles machen kann, zu nennen, sondern gehen sie nach Hause, nehmen sie ab, kommen sie wieder. Und das hilft natürlich in dem Moment keinem, aber wir können auch von den Behandlern hier weitergehen zu Fachärzten. Beim Gynäkologen Stuhl, der geht nur bis zu einem gewissen Gewicht. CTs oder andere Sachen, Behandlungsliegen, die ganz einfach zu klein sind. Da kann man teilweise auch niemanden drauflegen mit einem höheren Gewicht, aber teilweise wird es auch ganz schlimm gesagt, ja, nach Hause abnehmen. Und ist natürlich auch in Schock und viele Krankheiten. Wenn die Adipositas per Magma dann wirklich aufgetreten ist und ein Patient operiert wird und abnimmt, kommen ganz viele Krankheiten zutage. Zum Beispiel Brustkrebs ist ganz oft, weil es einfach nicht erkannt wird oder auch gar nicht untersucht wird.
Also das ist jetzt eine sehr schwierige Frage und ich weiß gar nicht, ob Sie darauf eine konkrete Antwort geben können, weil das sicherlich sehr komplex ist. Aber was muss ich denn in unserer Gesellschaft Ihrer Meinung nach tun, damit die Betroffenen nicht mehr diesen Diffamierungen ausgesetzt sind?
Aufklärung und die Akzeptanz. Wir brauchen Awareness, wir müssen verstehen, die Krankheit insgesamt verstehen. Man muss wissen, die Menschen sind nicht faul und dumm oder willenlos. Man muss wissen, dass Adipositas keine Folge von Willensschwäche tatsächlich ist, sondern eine ernstzunehmende chronische Krankheit, die einfach von selbst nicht verschwindet, wie jede andere chronische Krankheit auch. Sie bleibt, die Adipositas bleibt. Wir können versuchen, unser Gewicht zu verringern, aber die Krankheit selbst wird immer dafür sorgen, dass wir das Höchstgewicht und meistens auch noch drüber wieder erreichen. Also der berühmte Jojo-Effekt. Ne? Das ist das, was diese Krankheit ausmacht.
Und wohin können sich Betroffene von Gewichtsdiskriminierung, aber natürlich auch von Adipositas wenden und wer kann da am besten helfen? Und ist es vielleicht auch wichtig, sich da irgendwann psychologische Hilfe zu holen? Und es gibt auch einige Selbsthilfegruppen, habe ich gesehen. Welche Rolle können die denn spielen?
Also wir freuen uns immer gerade in den Selbsthilfegruppen, dass Patienten oder Betroffene recht früh kommen. Also sobald bemerkt wird, dass irgendetwas nicht mehr stimmt, irgendwie falsch läuft, man weiß vielleicht gar nicht warum, ab da schon Hilfe holen. Wirklich schon bei Mehrgewicht oder Übergewicht es gar nicht zu Adipositas kommen lassen. Wirklich die schnellste Hilfe bekommt man im Moment in einem Adipositas-Zentrum. Denn dort wissen alle, was die Krankheit, die chronische Krankheit eben auch Adipositas bedeutet. In Adipositas-Zentren sind viele Ärzte auch in einem Team zusammen, wo man weiß, hier ist ein Besuch notwendig hier. Und es dürfen auch Menschen mit Adipositas zu diesen Behandlern kommen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil die Menschen haben Angst, zu Ärzten zu gehen. Die wollen da gar nicht hin, weil sie ja eigentlich nur entweder beschimpft werde oder nicht ernst genommen werde. Und der zweite Weg ist wirklich immer die Selbsthilfegruppe. Denn nur dort wird man auch so akzeptiert, wie man tatsächlich ist. Man darf so bleiben, wie man ist. Und man erfährt wahrscheinlich auch das erste Mal, dass keiner Schuld an dieser Krankheit hat. Ganz oft sitzen die Betroffenen bei mir weinend in der Gruppe und sagt, ich habe wirklich keine Schuld daran. Und ich sage, nein, es ist eine chronische Krankheit. Keiner hat hier Schuld. Und Psychologe und Therapeut gehört einfach dazu. Da scheuen sich ganz viele noch, weil sie sagen, oh nee, da gehe ich doch nicht hin, bei mir ist doch alles in Ordnung. Aber absolut hingehen, wirklich zu einem Therapeuten, zu einem Psychologen, sich Rat suchen. Und wenn es auch nur einmal im Monat der Besuch dort ist, es hilft auf jeden Fall mit.
Vielleicht zum Schluss noch mal einen Blick auf die Nicht-Betroffenen. Also man hat ja durchaus im Alltag, man hat Freunde, die betroffen sind und dann stellt sich die Frage für einen selber, wie man damit umgeht. Also in dem Sinne, also man macht sich ja dann vielleicht auch Sorgen und fragt sich, ab wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man das offen ansprechen kann, ohne denjenigen zu verletzen, und man möchte ihn jetzt vielleicht auch nicht nur mit Samthandschuhen anfassen. Wie gehen denn die Nicht-Betroffenen am besten mit Betroffenen im Freundeskreis um?
Wirklich tatsächlich nachfragen, darf ich mit dir darüber sprechen? Möchtest du mit mir darüber sprechen? Das ist der richtige Weg. Dann kann der Betroffene auch sagen, ja, ich brauche tatsächlich Hilfe. Kannst du mir was empfehlen? Hast du was? Gibt's denn irgendwas? Aber niemals ungebeten und niemals mit anderen drumherum oder mit Zuschauern. Also das wirklich komplett weglasse, sondern wirklich frage, darf ich mal mit dir darüber reden? Möchtest du denn mit mir darüber reden? Und dann natürlich auch Tipps gebe, wo kann denn derjenige hingehen? Es gibt eben auch in der Adipositas-Zentren Patientenabende oder wir vom Adipositas-Verband machen Adipositas-Tage und auch mal sagen, du, ich würde dich auch begleiten. Wir können hier auch zusammen hingehen, dass der Betroffene auch ein bisschen Mut hat, dass jemand an seiner Seite ist und er nicht alleine irgendwo hingeht, wo er gar nicht weiß, was ihn erwartet.
Ja, also dann sagen wir auf alle Fälle schon mal vielen lieben Dank, Frau Rungfriebe. Es war sehr, sehr interessant. Ja, ich fand es auch wirklich extrem. Also wenn es wirklich so ist, dass manche Ärzte dann gar nicht mehr behandeln oder die Leute nach Hause schicken, das finde ich wirklich äußerst schockierend. Und Manon, was hast du aus der heutigen Folge mitgenommen?
Ja, ich fand es auch wahnsinnig spannend und Ihr Appell, dass mehr Aufklärung und Information hier definitiv vonnöten sind, um eben die Gesellschaft wach zu rütteln und damit sensibler umzugehen, ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich glaube, dass es sehr stark verankert ist. Sie sagen, es ist ja eine chronische Erkrankung und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass sehr viele denken, dass die Menschen, die Betroffenen sich nicht im Griff haben. und eben einfach zu viel essen, in Anführungszeichen. Und dass man an der Stelle eben diese Aufklärung betreiben muss, ist ganz wichtig, weil es macht sehr viel mit Kindern, die betroffen sind. Und es kann ja dann auch, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber es kann ja dann gerade bei Kindern auch ins genaue Gegenteil umschlagen. Also dass sie von einem Übergewicht in eine Magersucht kommen, weil sie eben überhaupt kein gutes und gesundes Körpergefühl mehr haben. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Seite der Medaille. Und von daher hoffe ich, dass wir mit dieser Folge ein wenig zur Aufklärung beitragen konnten und danke Ihnen ganz herzlich, Frau Rungfriebe, für die offenen Worte.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank und Manon, wir beide hören uns dann wieder Ende September und da dann mit einem neuen Thema.
Genau, und zwar sprechen wir da über das Thema Lebensmittelsicherheit. Es wird also darum gehen, was das bedeutet, welche Anstrengungen die Lebensmittelhersteller unternehmen, damit unsere Lebensmittel sicher sind und wie die Behörden eben auf der anderen Seite auch sicherstellen, dass die Lebensmittel, die im Supermarkt dann auch liegen, sicher sind.
Gut, dann vielen Dank und bis dahin sage ich erstmal noch einen schönen Restsommer und im September hören wir uns dann schon wieder im Herbst. Die Zeit rennt. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.